Ja, schönen Dank, Herr Professor Huber, dass Sie mich eingeladen haben, hier zu reden. Ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass das der Hörsaal ist. Welcher? Wo Professor Huber seine Vorlesung gehalten hat und die Studenten der Weißen Rose saßen dann hier. Es war ja eine Vorlesung der Philosophie und Musikphilosophie, aber alle Fakultäten sind zu dieser Vorlesung gekommen. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass Professor Huber keine Rücksicht nimmt auf die Gestapo, die auch anwesend war, meistens. So, erwarten Sie bitte nicht, dass ich eine Analyse gebe über den Zustand der Welt, wo man sich wünschen würde, die Weiße Rose wäre da und könnte eingreifen. Aber also ich erwähne keinen Trump und keinen Putin und auch die Rechtspopulisten in Europa, Deutschland ist ja auch Europa, erwähne ich nicht. Und dafür habe ich einen ganz simplen Grund. Ich halte mich eigentlich an das, was ich von der Weißen Rose weiß. Es ist vielleicht mehr, als ich heute hier Ihnen sagen kann. Aber das ist sozusagen ein Steinbruch, von dem ich mich so lange hier bedienen möchte, bis Sie murren. Aber es ist mir sehr wichtig, Sie müssen sich vorstellen, 1955 hat die Inge Eicher, ich glaube, auf dem Büchlein steht nur Inge Scholl, das war ja auch praktischer für den Leser, der das ja alles erst begreifen musste. Das war 1955, da war ich 17. Also können Sie sich denken, dass ich mich sehr stark mit diesen jungen Leuten identifiziert habe. Und den Film habe ich dann 1980 begonnen, das heißt mit den Recherchen natürlich viel früher. Und 82 war der Film fertig. Die Recherche war nicht so einfach, weil das, was mich sehr interessiert hätte, das waren die Akten. Die lagen aber hinter dem eisernen Vorhang. Viel zu spät hat mir die Anneliese Knob-Graf diese Akten dann besorgt. Da konnte ich sie nicht mehr brauchen zum Film, aber es war gut, mich dann da ein bisschen reinzulesen und noch einmal zu sehen, was die jungen Leute und auch Professor Huber aushalten mussten. Ich frage mich manchmal auch, wie ist es denn gekommen, dass ich mich überhaupt für das, was man heute Drittes Reich nennt, interessiert habe. Es war ja natürlich viel früher als 1955, wo das Buch von der Inge Eicher erschienen ist. Das hängt damit zusammen, dass wir 1947 nach Harlaching gezogen sind. Und das war das amerikanische Viertel. Da wohnten auch Deutsche natürlich, aber nicht mehr so viele, weil die Amerikaner haben zumindest mal die schönen Häuser leergeräumt und da sind sie selber eingezogen. Lauter Offiziere und Generäle haben da gewohnt und Familie Verhoeven hatte das Glück, da auch einziehen zu dürfen, weil sie haben nicht nur die schönen Häuser genommen, die Amerikaner, sondern vor allen Dingen die, wo hohe Nazis gewohnt hatten. Der Erfolg, also die Folge war dann, dass die deutschen Kinder mir Verräter nachgerufen haben, während die amerikanischen Jungs mir Nazi nachgerufen hat. Da ich 10 Jahre alt war, war das vielleicht ein bisschen absurd, aber so. Und da gab es ein Dormitory, also ein Internat für amerikanische Buben. Und da sind die dann ausgeschwärmt mit Baseballschlägern und haben auch mich gejagt. Ich glaube, meine Schwester Monika ist nicht gekommen oder noch nicht gekommen. Die war damals, konnte schon ein bisschen Englisch und die hat mich furchtlos gegen die Baseballschläger verteidigt. Da, wenn Sie sich vorstellen, Menterschweige, da war ein Schmorellplatz, ist noch. Und das war ein Rondell und da haben wir unsere Radrennen gemacht. Und die Wiese, eine große Wiese, da haben wir Fußball gespielt und da geht die Benediktenwandstraße los. Und da wohnte die Familie Schmorell. Und irgendwie habe ich aufgeschnappt von meinen Eltern, was es mit dem Namen Schmorell auf sich hat. Und da war ich 12 und habe gedacht, das ist doch toll, was ich so alles weiß und habe das meinen Freunden, die auch 12 waren, erzählt und die haben das zu Hause erzählt. Daraufhin habe ich sofort Hausverbot bekommen bei meinen Freunden, weil es ist so, in dem Alter denkt man so wie die Eltern und ich habe offensichtlich so gedacht wie meine Eltern, aber meine Freunde haben wieder gedacht wie ihre Eltern. Und so hatten meine Freunde gewisse Informationen nicht, die ich aber sehr wohl hatte. Und das hat das Zusammenleben ein bisschen erschwert. Aber ich wollte nur erzählen, dass das mein Interesse eigentlich mit meiner Kindheit in Harlaching zusammenhängt. Ich habe dann das Abitur gemacht, 1957 in München, im Ludwigsgymnasium. Und wir haben bis zuletzt im Geschichtsunterricht nichts gehört vom Dritten Reich, dass es das überhaupt gegeben hat. Und aber wie das so ist, wenn einem etwas verborgen bleiben soll, dann weckt das eigentlich das Interesse. Ich verstehe das schon, dass Menschen geglaubt haben, dass sie die Geschichte umschreiben müssen, auch aus Rücksicht auf Familie, auf Onkel und Väter, die im Feld waren. Und so wurde natürlich bei dieser Umdeutung ein ganz anderes Deutschland geboren. Und es ist gut, dass die Weiße Rose uns geholfen hat, die Wahrheit zu sehen. Und zwar sichtbar für alle Zeiten. Ja, die Flugblätter der Weißen Rose wurden ausgelegt, unter anderem auch in den Gängen hier, in Telefonzellen und auch in der Straßenbahn. Aber obwohl das mit dem Wort Flugblatt in Verbindung gebracht wird, waren es eigentlich Briefe. Diese Briefe wurden geschrieben an Studenten, an Professoren, an Ärzte, auch an Gastwirte, an Menschen, wo die Weiße Rose das Gefühl hatte, das sind Leute, die kommen mit anderen zusammen, die reden dann darüber und vielleicht springt ja der Funke über und es kann auf diese Weise nicht nur Informationen geschehen, sondern auch es werden vielleicht Mitstreiter gefunden. Diese Briefe hat man adressiert an Menschen, die gar nicht kannten. Die Adressen kamen aus dem Hauptpostamt, da lagen die Adressbücher und Telefonbücher von ganz Deutschland. Und dann haben die das alleine ist ja schon gefährlich gewesen. Dann haben die sich die Adressen rausgeschrieben und dann an anderen Stellen diese Kuverts adressiert und auch frankiert, wobei man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man nicht in die Post geht und sagt, ich hätte gerne 100 8-Pfennig-Briefmarken. Ja, unmöglich. Das war nicht nur reglementiert aus Armut, sondern auch, weil man kontrollieren wollte, wer schickt Briefe wohin. Und das war zum Beispiel auch eine Aufgabe von Sophie, Briefmarken zu organisieren. Und jetzt hatten sie diese Briefe, aber die hat man dann nicht hier in München etwa in die Briefkästen geworfen, sondern mit diesen Briefen sind die dann gefahren und gereist und haben sie in anderen Städten eingeworfen. Denn das hat dann der Gestapo den Eindruck vermittelt, als sei die Weiße Rose eine große Organisation. Das heißt, das war auch erst einmal eine Illusion für die Weiße Rose, Illusion der Sicherheit, weil sie gedacht haben, die lassen sich auf Dauer täuschen. Das war natürlich nicht der Fall. Es war auch gefährlich für die Studenten der Weißen Rose, überhaupt dorthin zu fahren, wo sie dann die Briefe in die Briefkästen geworfen haben. Oder dann später sogar eine Druckmaschine, also eine Abzugsmaschine, zum Beispiel nach Saarbrücken, wo der Willi gelebt hat. Denn es waren Soldaten und die durften nicht weiter als 50 Kilometer von ihrem Standort sich entfernen. Und wenn sie keine Urlaubspapiere hatten oder einen Fahrbefehl dann, und wurden erwischt, dann war das Fahnenflucht und wurde auch so geahndet wie Fahnenflucht. In diesem vierten Flugblatt heißt es: Vergesst auch nicht die kleinen Schurken des Systems, damit sie nicht im letzten Moment entkommen. Es sind leider doch sehr viele von den kleinen und auch größeren Schurken entkommen. In der Ära Adenauer gab es doch zu viele von diesem Typus, dass sie nicht doch entkommen wären. Und besonders in der Wirtschaft und in der Justiz. 1980 war mein Film in Deutschland unerwünscht. Das hat auch mit dem Kalten Krieg zu tun, wo man an bestimmten Urteilen festhielt, ganz fest, und das eigentlich nicht wollte, weil man dann über das Thema genauer informieren musste, und das wollte man noch nicht. Und die Informationen, die man hatte, die haben zum großen Teil halt leider nicht gestimmt. Ich habe das Drehbuch zusammengeschrieben mit Mario Krebs. Das ist ein Dramaturg und Theologe, der jetzt bei einer Filmfirma der evangelischen Kirche ist, nämlich bei der Icon. Also, ich hatte meine Fürsprecherin war die Sprecherin der Familien, nämlich Inge Eicher. Aber die wollte auch den Film nicht. Das hat die Sache erschwert. Sie wollten uns auch keine Auskünfte geben. Und es hat der Vermittlung von Anneliese Knob-Graf, die war notwendig, kommt mit dem Satz so besser hin, um nicht mit den Hinterbliebenen und den Familien zusammenzubringen und einfach diesen Widerstand aufzulösen. Aber Angelika Probst hatte ein Vermächtnis hinterlassen, kein Film über die Weiße Rose. Und ich war dann in Rotes eben durch Vermittlung von Anneliese Knob, und wir durften die Tagebücher einsehen, wir durften Briefe lesen, wir durften auch Notizen machen, und wir haben vor allen Dingen gesprochen mit den Menschen. Wir haben gesprochen mit jemandem, den ich schon lange kannte, nämlich das ist Michael Probst, der Sohn von Christoph Probst. Der war ein Medizinkollege von mir. Wir haben einige Kurse zusammen gemacht und ich habe es nicht gewusst, dass das der Sohn ist von Christoph Probst, weil er so diskret war. Er hat das nie erzählt und er wollte das nicht. Er wollte offenbar nicht sozusagen angesprochen werden, dass er der Sohn ist, denn er war 2 Jahre, als der Vater hingerichtet wurde. Also er hat sich seinen Vater erst ausdenken müssen. Also unter den das Ereignis eigentlich, wo auch ich Widerspruch erfahren habe, das war am 18. Februar 1943 der Abwurf der Flugblätter. Das ist ja nun hinlänglich bekannt, was da war, aber was es bedeutet hat, das war gar nicht so leicht herauszufinden. Ich war natürlich auch als Filmemacher erstmal total fasziniert von diesem Bild, dass da Flugblätter durch die Luft segeln, eine Message, an der sozusagen die Menschen wieder geheilt werden. Und dann hat mir aber die Inge Eicher gesagt, dass das so nicht war. Und ich habe dann auch Berichte von Augenzeugen bekommen. Es war ganz wenig. Es waren nur etwa 12 Flugblätter. Und damit das im Film überhaupt nach irgendwas aussieht, habe ich Seidenpapier genommen, damit es ein bisschen flattert und länger in der Luft ist. Aber dieses Ereignis ist von besonderer Bedeutung, natürlich, weil es zur Gefangennahme von Hans und Sophie, dann im weiteren Verlauf auch von Christoph Probst geführt hat. Und weil es vor allen Dingen eine Auseinandersetzung darüber gegeben hat, was bedeutet denn dieses Abwerfen der Flugblätter? Und da wurde damals fest daran geglaubt, dass es ein Fanal war. Viele Menschen, die jetzt hier sitzen, wissen das vielleicht sogar besser als ich. Aber das Fanal sollte bedeuten, wir können nicht anders, jetzt müssen wir uns offenbaren und sind auch bereit, den Märtyrertod dafür hinzunehmen. Und das habe ich bezweifelt, auch wenn jetzt das von den Familien mir nicht anders gesagt worden wäre, weil ich mir gedacht habe, merkwürdig, man kann doch nicht Märtyrer sein und gleichzeitig die Freunde ans Messer liefern, weil die hatten natürlich, Hans und Sophie hatten in der Wohnung in der Franz-Josef-Straße 13, in diesem Hinterhaus, wo wir auch gedreht haben, lag alles rum, lagen offen, alle Briefe rum, alle Notizen. Wenn die Gestapo da hinkommt, dann finden sie das alles und dann sind alle anderen Mitglieder darf ich nicht sagen, weil es gab keine Mitglieder, aber die Freunde, die sind dann auch verloren. Und jetzt hatte der Christoph Probst einen Entwurf gemacht. Er war ja zwar der Jüngste, hatte aber schon 3 Kinder. Das Jüngste war 4, die Katja war 4 Wochen alt. Und er war immer dabei, wenn über diese anderen Flugblätter gesprochen worden ist, aber er wollte einfach auch mitwirken, aktiver. Und da hat er einen Flugblattentwurf gemacht und den hat der Hans dabei, als sie diese Flugblätter abwerfen. Kann man natürlich auch sagen, dass das leichtsinnig war. Aber man muss sich vorstellen, die Situation an diesem 18. Februar 1943, am 13. Januar 1943 hatte der Gauleiter von München, Paul Giesler, eine Zusammenkunft aller Studenten, der Studentenschaft organisiert und verlangt mit Testat. Das heißt, alle Studenten und Studentinnen mussten unterschreiben, dass sie jetzt da sind und dass sie jetzt zuhören, was er zu sagen hat. Und Paul Giesler, der Gauleiter von München, hat sich an die weiblichen Studenten, an die Studentinnen gewandt und hat gesagt, Sie vergeuden hier Ihre Zeit. Schauen Sie lieber, dass Sie dem Führer einen strammen Jungen schenken. Und wenn Sie aber glauben, dass Sie nicht hübsch genug sind, um einen Verehrer zu finden, dann stelle ich Ihnen gerne meine Adjutanten zur Verfügung. Jetzt waren die Studenten schon sehr mundtot gemacht in der Zeit. Aber anders als es vielleicht an anderen Gelegenheiten war, gab es einen unglaublichen Tumult. Einen Tumult, der den Gauleiter so geärgert hat, dass er zur Strafe und aus Rache eigentlich, als dann bekannt war, wer sind denn die Weiße Rose, wer ist denn das, ja, sollten die am Stachus hingerichtet werden, sozusagen vor aller Augen. Das haben aber dann wieder andere verhindert, weil es ihnen doch sehr kontraproduktiv vorkam. Jedenfalls nach diesem Ereignis, wo dieser Tumult entstanden ist, die haben den Studentenführer, der natürlich da auch geredet hat am 13. Januar, in die Isar geworfen. Und die Freundin von Hans Gisela Schertling war dort und hat das berichtet. Das heißt, man hatte den Eindruck, als hätten sie sich durchgesetzt. Endlich hat diese Aktion, die wir machen, einen Erfolg. Und so sehe ich das zumindest, dass sie in gewisser Weise leichtsinnig gehandelt haben. Leichtsinnig wahnsinnig, aber man kann ja handeln leichtsinnig in bestimmten Situationen. Und so war das, sonst hätte er das Flugblatt von Christoph nicht in der Tasche gehabt, wenn er doch vorhat, wir gehen in die Uni und legen Flugblätter aus. Das haben sie im großen Maß gemacht, auch früher schon. Und es ist bekannt, dass eine Putzfrau mal gesagt hat, ach wie schön, dass Sie wieder kommen, dass wir wieder mal hier was Vernünftiges zu lesen bekommen. Und das ist verbürgt. So, aber dann kommt also dieser Abwurf und dann werden sie gesehen. Eigentlich war es auch insofern tragisch, als sie ja schon heimgehen wollten. Es waren aber noch ein paar Flugblätter, ein paar, das wirklich als Flugblätter in dem Moment auch behandelt werden sollte, in dem kleinen Koffer, den sie hatten. Und dann haben sie sich spontan entschlossen, darauf zu gehen in den zweiten Stock und die abzuwerfen. Nun, die Inge Eicher hat sehr darauf geachtet, dass es wegen dieses vermeintlichen Fanals nicht so ein Werfen wird, sondern ich habe dann, weil ich mich ja dann auch gerne an so etwas gehalten habe ich so gemacht, dass mit dem Koffer an so ein Bündel angestoßen wird und dann flattern die runter. Eine Panne, denn es war eine Panne. Und das ist schon inzwischen historisch geklärt, dass es nichts anderes war als eine Panne. Und der Hausmeister und Hausschlosser sieht das. Und da waren sie oben im zweiten Stock und in dem Moment gehen die Türen auf und die Studenten kommen und er hält Hans und Sophie fest und die agieren noch sehr geschickt und sagen, was wollen Sie denn? Und so, ich komme gerade aus der Vorlesung. So. Und dann kam die Gestapo in das Direktionszimmer und dann müssen sie alles zeigen, was sie an sich haben. Und der Hans hat dieses Flugblatt von Christoph. Und er versucht dann noch verzweifelt und panisch dieses Flugblatt in kleine Stücke zu zerreißen und zu essen, runterzuschlucken, runterzuwürgen, was natürlich nicht geglückt ist. So, und dann hat die Gestapo das wieder fein säuberlich zusammengeklebt und fotokopiert und dem Christoph, der inzwischen verhaftet war, vorgelegt, soll das bitte identifizieren. Und das habe ich da. Also, Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, München, den 21. Februar 1943. Propst Christoph, aus der Polizeihaft vorgeführt und zum Text seines Manuskripts befragt, erklärt Folgendes. Aufgrund der mir vorgelegten Unterlagen, Maschinen, Schriftübersetzung und Fotokopie des handschriftlichen Originals bin ich in der Lage, die Lücken wie folgt zu ergänzen. Stalingrad. 200.000 deutsche Brüder wurden geopfert für das Prestige eines militärischen Hochstaplers. Nun klagt das Blut von 200.000 dem Tod geweihten Soldaten den Mörder Hitler an. Heute ist ganz Deutschland eingekesselt, wie es Stalingrad war. Sollen dem Sendboten des Hasses und des Vernichtungswillens alle Deutschen geopfert werden? Ihm, der die Juden zu Tode marterte, die Hälfte der Polen ausrottete und Russland vernichten wollte? Ihm, der euch Freiheit, Frieden, Familienglück, Hoffnung und Frohsinn nahm und dafür Inflationsgeld gab. Das soll, das darf nicht sein. Hitler und sein Regime muss fallen, damit Deutschland weiterlebt. Dann hat er noch diktiert, ich habe mich bemüht, den Text in seinem Ursprung so lückenlos wie möglich wiederzugeben. Eine weitere Erklärung will ich dazu nicht abgeben. Die Anneliese Graf hat am 23. Juli 1993, also viele, viele Jahre später, sich mit diesen Stasi-Akten ausführlich befasst. Und da hat sie eine Erklärung abgegeben. Wer sich mit den kürzlich in Stasi-Archiven aufgefundenen Akten der Weiße-Rose-Prozesse beschäftigen möchte, erwartet wahrscheinlich sehr viel mehr an neuen Einsichten, als die Vernehmungsprotokolle der Gestapo hergeben. Es besteht die Gefahr, dass diese Protokolle nicht mit kritischer Distanz und der Filterung gelesen werden, die notwendig ist, zu verstehen, in welcher Situation die Aussagen entstanden sind. Die Aufzeichnungen, das heißt die Niederschriften der Anklage, sind in der Absicht abgefasst, dem Präsidenten Freisler Material zur Verurteilung zu liefern. Aber es lässt sich herauslesen, die gegeneinander ausgespielten Delinquenten haben versucht, durch Selbstbezichtigung und Aufbauen falscher Fronten die Gestapo auf eine falsche Spur zu lenken. Es handelt sich in weiten Teilen um eine Tarnsprache. Der Vorstand der Weiße-Rose-Stiftung hat entschieden, diese Akten nicht zu vervielfältigen und nicht weiterzuleiten. Also ich möchte mich auch ganz gerne daran halten. Vielleicht im Falle von Probst, weil wir schon jetzt gesehen haben, dass er natürlich in große Schwierigkeiten geraten ist. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München. München, den 20.02., das war also ein Tag davor. Erst hat man ihn vernommen und da hat man noch nicht diese Zettelchen, die Fitzelchen zusammengeklebt. Vorgeführt erscheint der Nachgenannte und erklärt zur Wahrheit ermahnt, Familienname, Probst, Vorname, Christoph Hermann, Beruf Student der Medizin, zurzeit Sanitätsfeldwebel bei der Luftwaffe in Innsbruck. Geboren am 6.11.1919 in Murnau. Religion, auch früher steht hier, hatte man die Wahl zwischen Gottgläubiger und Glaubensloser. Christoph hat zu Protokoll gegeben, gottgläubig. Sind die Eltern deutschblütig? Sind die Großeltern deutschblütig? Ja, ja. Familienstand verheiratet, Vor- und Familienname des Ehegatten. Hertha Probst, geborene Doan. Wohnung des Ehegatten Lehrmoos in Tirol. Dann Angaben zur Person. Da wird es natürlich jetzt sehr spannend. Ich habe keine Volksschule besucht, sondern wurde bis zu meinem 10. Lebensjahr von meiner Mutter, die das Lehrerinnenexamen hatte, unterrichtet. Von Ostern 36 bis 37 besuchte ich den Unterricht im Landerziehungsheim in Unterschondorf. Nach Ableistung meiner Arbeitsdienstpflicht meldete ich mich freiwillig zur Wehrmacht, und zwar zur Luftwaffe. Am 19. August 1941 schloss ich mit der ledigen kaufmännischen Angestellten Hertha Dohrn in Ruhpolding meine Ehe. Aus dieser sind bisher 3 Kinder im Alter von 4 Wochen, 1,5 und 2,5 Jahren hervorgegangen. Mitarbeiter der Partei oder einer ihrer Gliederungen war ich nicht. Meine freie Zeit habe ich nur dem Studium und meiner Familie gewidmet. Ich bin eigentlich in politischer Hinsicht uninteressiert, erkenne jedoch die Notwendigkeit der heutigen Regierungsform an. Jetzt muss er dann über andere sprechen. Schmorell kenne ich seit 1935. Er ist mein bester Freund. Soweit ich Schmorell kenne, ist er politisch desinteressiert. Ich habe mit Scholl in Gegenwart von Sophie Scholl über Politik gesprochen. Jedoch hat sich Sophie Scholl nie an diesen Gesprächen beteiligt. Im Grunde habe ich es vermieden, in Gegenwart von Mädchen über Politik zu sprechen. Was haben Sie sich bei der Abfassung und der Weitergabe des Entwurfs an Hans Scholl gedacht? Er sagt: Ich befand mich in der Nacht, als ich den Entwurf schrieb, in einer furchtbaren seelischen Depression, die ihren allgemeinen Ursprung in den Ereignissen an der Ostfront hatte, also Stalingrad, im Besonderen aber an der schweren Erkrankung meiner Frau hatte. Sie hatte Kindbettfieber. Mein Nervensystem war derartig angespannt, dass ich in der Nacht meine Nerven irgendwie abreagieren musste. Ich schrieb deshalb, ohne tief darüber nachzudenken, meine Gedanken nieder. Ich konnte mit meiner Frau über die mich bewegenden politischen Dinge nicht sprechen, weil es ihr Zustand verbot. Meine Niederschrift hatte deshalb vorwiegend den Zweck, mir etwas von der Leber wegzureden, was mich bedrückte. Also mehr möchte ich aus dieser Akte nicht vorlesen. Ich gehe jetzt mal schon zum Hans. Der Vater, Robert Scholl, war Bürgermeister in Ingelheim, wo auch der Hans geboren ist. Er war mit 15 bei der HJ. Vater war sehr dagegen, aber das hat weder Hans noch die Sophie erstmal sehr beeindruckt, sondern sie haben sogar Karriere gemacht bei der Hitlerjugend. Hans war ein Fähnleinführer, aber er kam dann zur Umkehr, weil dort bestimmte Bücher verboten waren, natürlich verboten waren, und es wollte ein größerer HJ-Junge ihm ein Buch wegnehmen. Da hat er sich gewehrt. Beim Reichsparteitag 36 gab es eine Rangelei mit einem HJ-Führer, weil der Hans gesagt hatte, was ist denn das für eine Fantasiefahne? Also es war das Hakenkreuz. Daraufhin hat ihn der HJ-Führer angegriffen und der Hans hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Er war bei der DJ 111, das war eine Wanderschaftsphilosophie um den Tusk. Tusk heißt Deutsch, er hieß Eberhard Köbel, war eine große Bewegung, die lange angehalten hat, auch illegal. Und da kam er auf und war dann 1936 einige Monate inhaftiert. Über den Christoph lernte Hans im Juli 1941 Karl Muth kennen. Karl Muth hat eine Zeitschrift herausgegeben, Hochland. Die gab es schon seit 1903. Und sie hat sich mit aktuellen politischen und philosophischen Fragen beschäftigt. Und jetzt wieder und noch, aber verschlüsselt, sodass es vordergründig um Dinge ging, die in der Zeit der Aufklärung oder im 19. Jahrhundert passierten. Und nur wer das durchschaut hat, konnte daraus etwas ablesen über die Gegenwart. Ebenfalls über den Christoph hat er kennengelernt den Theodor Hecker, der vom protestantischen zum katholischen Glauben übergetreten ist. Und auch sehr viele Schriften veröffentlicht hat und Vorträge gehalten hat. Und sein Credo war, Hitler ist der Antichrist. Ist nicht falsch. Bereits im Winter 40/41 hat die Familie Schmorell, eben in der Benediktenwandstraße 12, Leseabende gehalten. Da war auch Hans und Christoph eingeladen. Und Muth hat sie gebeten, den seidenen Schuh von Claudel zu lesen. Der Hans hatte dort die Aufgabe, die große Bibliothek zu ordnen. Und sie erfahren auf diese Weise, dass die Nazis die Glaubensvorstellungen der Christen ändern wollen. Also, sobald der Krieg aus ist. Also gewonnen, natürlich. Und zwar sollten die Schriften und die Glaubensvorstellungen von jüdisch-semitischem Geist gesäubert werden. Hecker hat gesagt, der Antisemitismus trifft auch das Christentum. Der Vatikan hat geschwiegen. Auf protestantischer Seite hat die bekennende Kirche gegen den Antisemitismus Stellung bezogen, ganz öffentlich. Und jetzt kam für Hans und auch Christoph zunächst die substanzielle Frage, was ist zu tun gegen den Nationalsozialismus? Was ist unsere Pflicht? Und Hecker, Zitat, sagt, die Abkehr von Hitler durch politische Appelle ist sinnlos. Denn auch der Antichrist Hitler ist Teil des Planes von Gott. Hans, Alex, Christoph sind von Hecker und Muth enttäuscht. Es geht dann erst wieder weiter, als sie einen Mann namens Josef Furtmeier, kennenlernen, der vor 33 Kommunist war und der jetzt zwangs in den Ruhestand versetzt wird. Und da kommt die Diskussion auf den Tyrannenmord. Das war ein Thema auf das auch Bischof von Münster, Clemens Graf Galen, hingewiesen hat. Im Sommer 1941 hat er sehr mutig und ungeschützt das Euthanasieprogramm angegriffen. Er schreibt: Wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach sind. Also diese Predigten wurden im Untergrund vervielfältigt. Und erstaunlich ist, dass die Gestapo sich gegen ihn gar nicht rantraut. Er hatte einen solchen Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn er gepredigt hat, war die Kirche übervoll. Und da haben sie lieber noch abgewartet. Inge Eicher und Ottel Eicher, ihr Mann, damals waren die noch nicht verheiratet, haben gar nicht wissend, dass Hans und Sophie hinter diesen Briefen stecken, selber etwas aufgeschrieben und vervielfältigt und verschickt. Genauso nach derselben Methode und derselben Einsicht. Sie nannten das das Windlicht. Und das hatte aber dann keine großen Folgen, einfach deshalb, weil der Ottel Eicher an die Ostfront musste. Über den Furtmeier lernt Hans den Manfred Eickemeyer kennen. Das war ein Architekt, der im deutschen Baubüro in Krakau arbeitete. Und er hat ihnen berichtet, was er erlebt hatte in Polen. Er berichtet über die Ermordung von Polen, Russen und vor allen Dingen Juden. Der Hans macht dann mit dem Wissen, das er hat, den Vorschlag seinen Freunden: Wir könnten doch eigene Flugblätter machen. Und zwar kriegen sie von dem Architekten Eickemeyer das Hinterhaus in der Leopoldstraße, wo er sein Büro hatte, und im Keller haben die ein Abzugsgerät aufgestellt. Am 21. Geburtstag, das war der 9. Mai 1942, kommt Sophie Scholl nach München, um Biologie und Philosophie zu studieren. Zuerst wohnt sie bei Karl Muth in Solln. Sie freundet sich mit Traute Lafrenz an, eine Freundin von Hans und anderen in der Gruppe. Mitte Juni 1942 tauchen plötzlich die Flugblätter auf der Weißen Rose. Die Traute Lafrenz hat dann später gesagt: Wir haben sofort gewusst, das ist von einem von uns. Nämlich Satzbau, die Zitate von Goethe und Laoze, das musste von uns sein. Und auch die Sophie hat, weil sie ja natürlich rausgehalten werden sollte, nichts gewusst. Und sie hat aber angestrichene Stellen von Schiller, von diesem Band Lykurgus und Solon, gefunden, die dann auch auf dem ersten Flugplatz erscheinen. Und sie weiß sofort. Und sie macht Hans und Alex, das waren die beiden Hauptautoren der Flugblätter überhaupt, Vorwürfe, das sei gefährlich. Sei auch gefährlich für die Leute, denen sie die Briefe geschickt haben, aber auch für sie selber, weil man unter Umständen eine Verbindung herstellen kann. Aber Alex beruhigt sie: Wir kennen die gar nicht, die kennen uns nicht. Das ist willkürlich aus den Telefonbüchern herausgegriffen. Dann kommen in kürzester Zeit, noch ab Juni 1942, kommen noch drei Flugblätter. Im dritten Flugblatt heißt es: Nicht der militärische Sieg über den Bolschewismus muss unsere erste Sorge sein, sondern die Niederlage der Nazis. Im vierten Flugblatt heißt es: An die Christen. nicht warten. Hat dir nicht Gott selbst die Kraft und den Mut gegeben zu kämpfen? Hans ist sehr ermutigt und er weiht auch den Willi ein. Der Willi zögert, aber unterstützt die Gruppe dann doch. Im Juli 1942 werden Hans, Alex, Willi und ein anderer Medizinkollege, den ich dann auch kennengelernt habe, weil der überlebt hat, Gott sei Dank, Hubert Furtwängler, an die Ostfront geschickt. Das war angeblich eine Strafinspektion. Und sie kommen nach Gschatzk, wo der Willi schon mal war. Der Christoph wird nach Innsbruck einberufen zur Luftwaffe. Durch Alex Schmorell entstehen enge Kontakte zu russischen Familien. Sie haben da russische Lieder gesungen, sie haben mit den dortigen Menschen getanzt und getrunken. Und das ist auch etwas, was ich versucht habe, in meinem Film zu zeigen. Es ist mir, glaube ich, überhaupt nicht gelungen, aber ich wollte halt zeigen, das sind keine Helden. Sie sind heldenhaft, aber sie sind keine Helden. Sie waren ganz normale junge Leute. Die hatten Liebschaften, die hatten diese ganzen Eifersuchtsdramen von jungen Menschen. Sie haben getanzt, soweit das überhaupt denkbar und möglich war. Und sie haben Musik gemacht. Also alles, was wir auch von jungen Leuten eigentlich uns vorstellen. Und das ist mir so wichtig, weil manchmal die Menschen, die nun partout nichts mit dem Widerstand zu tun hatten, so den Eindruck erwecken wollten, als seien das keine ganz normalen, alltäglichen Menschen gewesen, Studenten. Nein, es waren höhere Menschen, heiligmäßige. Und das habe ich schon sehr schnell gesehen, dass mich das nicht interessieren würde, wenn es so wäre. Aber es war bestimmt nicht so. Wir sind dann 1942 im Sommer wieder in München. Hans und Sophie beziehen eine neue Wohnung gemeinsam in der Franz-Josef-Straße 13. Die Lilo Ramdor, wer ist das? Das war, sie hieß damals noch Berndl, war eine Tänzerin. Und sie war befreundet mit Alex. Und sie war künstlerisch auch sehr begabt und wir wissen vom Alexander, dass er das auch war. Er wollte nämlich überhaupt nicht Arzt werden. Für ihn war es angenehm, nicht in der Kaserne zu leben, wie die Kollegen alle. Aber die Medizinstudenten hatten das Privileg, sie durften entweder in einem möblierten Zimmer sein, wie zum Beispiel Willi, oder zu Hause. Und so konnte Alex, weil er Medizin studiert hat, ohne Absicht überhaupt Arzt zu werden, konnte zu Hause leben. Und diese Lilo Ramdor, die hat mit ihm auch Malkurse gemeinsam verbracht. Und es gibt von ihm einen vielfach fotografierten Kopf von Beethoven aus Ton. Und es gibt die Hand von einem Obdachlosen, der von Alex eingeladen wurde, zu Hause zu baden. Er bekam also ein warmes Bad und was zu essen und dafür musste er sich malen lassen. Und das hat der Alex gemacht und da gibt es ein berühmtes Bild von der Hand von diesem Pitzinger, so hieß der. Und ausgerechnet dieser Pitzinger hat ihn dann später bei der Gestapo verpfiffen. Hat aber keine Folgen mehr gehabt, weil er war schon in Gefangenschaft. Diese Lilo Ramdor hat eine Bedeutung daher, dass sie mit Falk Harnack sehr eng befreundet war. Falk Harnack war Schauspieler, Regisseur, Dramaturg Und interessanterweise, als ich so 7, 8 war, war er der Dramaturg meines Vaters am Staatsschauspiel in München, weil das war, er war ja der erste Intendant hier in München, und das war sozusagen mein zweites Spielzimmer, war das Staatstheater. Und dieser Falk Harnack, den ich damals auch kennengelernt habe, und seine Frau, vor allen Dingen eine wunderbare Schauspielerin, Käthe Braun, die jetzt immer in den Lausbubengeschichten sich an den Dutt fasst, weil sie in allen drei Folgen spielte die Mutter. Dieser Falk Harnack ist der Bruder von Arvid Harnack. Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen waren im kommunistischen Widerstand, der dann später Rote Kapelle genannt wurde. Er war aufgeflogen und saß in Haft. Und durch diesen Falk, den Sie kennenlernen, erfahren Sie, die Wehrmacht arbeitet daran, einen Putsch zu machen gegen die Nazis. Es gibt aber noch keine Zeitpläne. Und was viel wichtiger noch ist, die Sowjetunion ist bereit zu verhandeln und sofort einen Waffenstillstand zu machen, wenn die Wehrmacht die Kampfhandlungen einstellt und wenn es den Deutschen gelingt, die Nazis aus eigener Kraft abzuschütteln. Ich komme dann zu Professor Huber. Im zweiten Prozess gegen die Weiße Rose am 19. April 1943 wurde Professor Huber, Musikwissenschaftler und Philosoph, angeklagt. Erst am 27. Februar, also 5 Tage nach dem Tod von Hans, Sophie und Christoph, hat man ihn festgenommen nach einer Durchsuchung der Wohnung in Gräfelfing, Ritter von Epp, Straße 4. Man hat natürlich nach staatsfeindlichen Aufsätzen und Texten gesucht. Das hat man nicht gefunden. Man fand nur einen Notizblock, auf dem die Anschrift des Hans Scholl, Franz Josef Straße 13, zu lesen war. Es war ein leeres Kuvert eines Briefes von Hans Scholl an ihn, kein Brief. Und das war eben jetzt schon Beweismaterial, 500 Bogen Schreibmaschinenpapier mit dem gleichen Wasserzeichen wie bei dem Saugpapier der Flugblätter. An 4 Tagen wurde er verhört. Ich lasse das alles weg. Er musste einen ausführlichen Lebenslauf bekannt geben in Ich-Form. Ich bin am 24. Oktober 1893 in Chur in der Schweiz geboren. Ich bezog nach dem Tod meines Vaters die Universität in München. Das ist eine seltsame Formulierung, aber das hat er bestimmt nicht gesagt. Da saß eine Sekretärin, die dann das alles aufgeschrieben hat und hinterher vielleicht nicht mehr alles lesen konnte. Ich hatte die englische Kinderkrankheit, Polio, Kinderlähmung. Zurück blieb die Lähmung des linken Fußes, der rechten Hand sowie der Gesichtsmuskulatur. Ich bin nicht eng kirchlich eingestellt. Kirchlich ja, aber nicht engkirchlich. Ich habe die katholische wie die evangelische Kirchenpolitik gegenüber dem Nationalsozialismus von Anfang an aufs Schärfste missbilligt. Ich habe mich gefragt, wieso sagt er das? Das liefert ihn doch unbedingt ans Messer. Aber er gibt es zu, denn er weiß, dass ja die Gestapo seine Reden in der Universität hier mitverfolgt hat und zum Teil mitgeschrieben hat. Er forderte, vor Gericht oder eigentlich noch nicht Gericht, das war ja die Gestapo erstmal, eine mildere, verstehendere Politik, einen wirklichen Aufbau Großeuropas ohne Versklavung der darunter fallenden Völker. Zur Sache, sagt er, 1942 war ich einmal in der Villa Schmorell. Das Gespräch ging um den politischen Gegensatz von Nord und Süd. Scholl und ich referierten, dass die Bolschewisierung vom Norden ausging. Wir im Süden sind einer demokratischen Staatsverfassung zugeneigt. Also die Bolschewisierung war eine von ihm eine sehr geschickte Verteidigungsstrategie. Er hat einfach Tendenzen im nationalsozialistischen Credo entdeckt, die ihm bolschewistisch vorkamen. Eine größere Versammlung fand im Atelier Eickmeier statt. Er sagt, Scholl, Eickmeier und ich vertreten den Standpunkt, dass die Tätigkeit der SS-Verbände im Feld das Ansehen der allgemeinen Wehrmacht beeinträchtigt. Interessant ist, wenn Sie das Original sehen, dann sind die zwei Buchstaben SS nicht einfach die Buchstaben im Alphabet SS, sondern es ist eine eigene, dem SS-Zeichen nachgebildete Rune, die dann in allen Schreibmaschinen vorgesehen ist. Sie erfahren von Erschießungen von russischen Gefangenen. Das sagt Huber. Das haben die Studenten erfahren und er weiß es von den Studenten. Sie waren ja in Kschatsk kaserniert und da haben sie das mit eigenen Augen gesehen. Das haben sie übrigens auch besonders Hans, davon weiß ich es jetzt, zu Hause erzählt, als sie dann im Wintersemester wieder in München waren. Das haben die natürlich für sich behalten, aber es ist gut, dass Sie hinterher darüber haben sprechen können. Jetzt sagt er weiter. Schmorell war bei dieser Besprechung im Atelier Eickmeier für passiven Widerstand. Das heißt also, das schützt auch jetzt den Schmorell, weil er am Widerstand nicht mitmacht. Aber, sagt er, sagt Huber, er wurde überstimmt. Um 23 Uhr ging ich mit Probst und Katharina Schüttekopf, das war eine Schülerin von Professor Huber und dann später seine Assistentin. Um 23 Uhr verließ ich diese Versammlung. Das heißt, dann weiß er ja auch nicht, was sie noch besprochen haben. Dann muss er auch nichts darüber sagen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich um 23 Uhr gegangen ist oder etwa gegangen ist, ehe das Thema wirklich durchgebrochen war. Im Wintersemester 42-43, Scholl war zurück aus Russland, war er in meinen Vorlesungen hier und im Kolleg. Kurz vor Weihnachten hat Hans Scholl erzählt, er sei der Verfasser der Flugblätter. Sinn und Zweck der Flugblätter sei, die links eingestellte Staatsform zu ändern. Also sehr links kommt mir das nicht vor, wenn ich mir das Programm der Nationalsozialisten anschaue, aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Verteidigungsstrategie von dem Christen. Von dem Professor Huber. Ich war dafür, also Huber, Originalton, die alten Nationalsozialisten nach und nach zu gewinnen, weil die eben in seinen Augen keine Emporkömmlinge waren. Er war ja selber auch ein Konservativer, der Professor Huber. Aber Scholl war dagegen, dass wir mit alten, alteingesessenen Nationalsozialismus ins Gespräch kommen. Scholl sagte, alle nationalsozialistischen Kräfte und Köpfe müssen unbedingt draußen bleiben. Er kann den Hans Scholl ja wirklich belasten, denn der lebt ja gar nicht mehr. Und so war auch die Strategie, wer noch am Leben war, den musste er verteidigen oder den hat er verteidigt besser. Und Hans konnte das aushalten. Vor 4 Wochen las mir Scholl einen Entwurf vor, den ich ablehnte, weil er kommunistische Anklänge hatte. Anstoß zu einer völligen Änderung meiner Einstellung gab die Einberufung der Studenten zu einer Versammlung durch den Gauleiter Giesler. Das habe ich Ihnen geschildert. Das macht er sozusagen zum Motiv, warum er gesagt hat, ich muss auch ein Flugblatt schreiben. Hat er aber noch erstmal nicht gemacht. Ich bin überzeugt, dass durch die sukzessive Entlassung der fähigsten Generale und die Übernahme des Oberbefehls durch den Führer die Angriffskraft der Wehrmacht geschwächt hat. Also Stalingrad. Dennoch schreibt er ja in seinem Flugblatt, unterstellt euch der herrlichen Wehrmacht. Und jetzt sagt er, das hat mir Hans leider rausgestrichen. Er sagt nicht, der Alex Schmorell hat mir das rausgestrichen. Der ist ja noch da. Der kann ja dafür büßen. Ich verlangte von Scholl, das Flugblatt sofort zu vernichten, weil er gesehen hat, sein Flugblatt wird redigiert. Da ist er nicht einverstanden. Er wollte ja die Wehrmacht sozusagen hervorheben als die Vertrauensgruppe überhaupt für die Bevölkerung. Und da die Studenten das nicht wollten, Alex hat zum Beispiel gesagt, ich kann an der Wehrmacht nichts Herrliches finden. Hat er gesagt, die Flugblätter müssen vernichtet, das Flugblatt, mehr ist es ja noch nicht, muss vernichtet werden. Das haben die aber nicht gemacht. Aber jedenfalls, Huber kann für sich den Punkt machen, ich wollte ja eigentlich in diesem Flugblatt die Wehrmacht stützen. Aber die Studenten haben das nicht gewollt. Dann sagt er, Schmorell war bei den Gesprächen mit Scholl nie beteiligt. Das ist eine sehr gute Strategie. Jetzt kommt dazu Willy Graf. Der berief sich auf seine guten Beziehungen zum Rheinland. Er hat sehr wenig gesprochen. Das ist übrigens typisch für diesen Willy. Ob er an der Verteilung der Flugschriften beteiligt war, weiß ich nicht. Also das ist nun wirklich keine Anklage. Jetzt kommen wir zu Sophie. Da wird er auch gefragt, ob sie an den Flugschriften beteiligt war. Da sagt er, das entzieht sich meiner Kenntnis. Dann Harnack. Da sagt Professor Huber, ich finde die russische Sozialisierung, also das, was dem Harnack vorgeworfen wurde als kommunistische Propaganda, ich finde die russische Sozialisierung vorbildlich. Das hat er dann noch begründet. Furtmeier kenne ich nicht, Hirzel kenne ich nicht. Ich sehe in der Entwicklung des heutigen Reichs den Abfall von gerechten Forderungen, die die Partei einst gestellt hatte. Wird er wieder vorgeführt am 16. April 1943. Das ist dann 3 Tage vor dem Verfahren. Er hat ja auch einen Prozess bekommen. Ich habe mich nicht mit ausländischem Schrifttum beschäftigt. Ich habe keine ausländischen Sender gehört. Und dann, das finde ich irgendwie auch seltsam, aber es hat vielleicht gewirkt. Im Moment, ich habe Mein Kampf gelesen. Und noch eingehender habe ich mich mit dem Presseschrifttum beschäftigt, das Reich. Ich bin ein Gegner der Demokratie und jetzt kommen wir darauf, weil er das russische System gutheißt. Ich bin ein Gegner der Demokratie, aber auch der Monarchie. Ich bin Christ, aber nicht klerikaler Christ. Nationalismus und Christentum sind vereinbar. Das Problem Gemeinschaft und Persönlichkeit wird von der Führung richtig gesehen. Aber in der Praxis, durch Brechung der persönlichen Freiheit an vielen Einzelstellen infrage gestellt. Der Hochverratsparagraf, dem er dann anheimgefallen ist, verbietet den Menschen die Kritik an Missständen im Staatsleben. Also das war seine Apologie, die leider nicht geholfen hat. Ich komme zu Alexander Schmorell nochmal. Er ist am 16. September 1917 in Orenburg am Ural geboren. Jetzt haben wir 2017, er wird also in diesem September 100 Jahre. Und was mich auch beschäftigt, er ist von der russisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen worden. Es gibt also heute unter den vielen Heiligen einen heiligen Alexander. Und das steht in argem Widerspruch zu der Art und Weise, wie man mit diesem Alexander Schmorell nach dem Krieg umgegangen ist. Natürlich, er war Russe. Und wir hatten den Kalten Krieg. Also Sie werden kaum eine Schule finden, die Alexander Schmorell-Schule heißt. Dass der Schmorell-Platz so heißen durfte, das liegt daran, dass ja natürlich die amerikanische Militärregierung darauf gedrungen hat, dass erst einmal die Nazis entfernt werden aus Schulen, die Lehrer, Professoren, ja. Und da ist ja dieser Platz so benannt worden. Aber schon sehr bald, schon ab 47, 48, war das nicht mehr so wichtig aus Sicht der Amerikaner. Wer war Nazi? Da war dann entscheidend, wer war Kommunist? Und das sehen Sie im Großen und im Kleinen, diesen Umschwung. Und die Familie Schmorell war konservativ. Aber sie hatten nicht die geringste Sympathie für die Nazis. Der Alex hatte eine russische Kinderfrau, seine leibliche Mutter, die eine Russin war, ist, als er 2 Jahre alt war, gestorben, sodass er also sehr viel Zeit verbracht hat mit dieser Kinderschwester, mit dieser russischen Ersatzmutter, mit der er auch Russisch gesprochen hat. Er hat Dostojewski im Original gelesen und auch den Studenten vorgelesen aus einem russischen Original, das er ins Deutsche spontan übertragen hat. Zu Freisler sagt er: Ich schieße nicht auf Russen und ich schieße nicht auf Deutsche. Er hat übrigens, als er eingezogen wurde, und das wurde er ja mit ungefähr 18, hat er den Eid auf Hitler verweigert. Also hat es nicht so viele gegeben. Und er hat das machen können, ohne damals schon etwa besonders hart bestraft zu werden. Also das hätte man machen können als Soldat, wenn man sich das getraut hat. oder auch der Meinung war, dass es diesen Eid nicht geben sollte. 1937 hat er sich freiwillig zur Kavallerie gemeldet. Er war ein Pferdenarr. Er hat Reitausflüche mit Angelika Probst gemacht, mit der er befreundet war, der Schwester von Christoph. Er hatte harte Auseinandersetzungen mit den Eltern, als er beschließt, Kunst zu studieren und den Arztberuf gar nicht weiter zu verfolgen. Angelika hat dann später den Bernhard Knob geheiratet, den dann wieder später die Anneliese Graf geheiratet hat. Also ich stelle mir das so vor, dass es nicht so viele Menschen gab, zu denen man so viel Vertrauen hatte, dass man mit ihnen offen reden konnte. Und da konnte man natürlich dann auch eine Ehe daraus werden lassen. Jetzt komme ich zur Verhandlung. Die war am 26. Februar 1943, 4 Tage nach der Hinrichtung von Sophie, Hans und Christoph. In dem Verhandlungsprotokoll steht, Zitat, dass ich in meinem Denken und Fühlen mehr Russe als Deutscher bin. Ich setze aber Russland mit dem Bolschewismus nicht gleich. Ich bin ein offener Feind des Bolschewismus. In einer Münchner Tageszeitung stand am 24. Februar, das ist 2 Tage nach der Hinrichtung von den ersten 3 Todgeweihten. Und da gibt es ein Foto, ein Fahndungsfoto, und da heißt es: Verbrecher gesucht. Die schon erwähnte Lilo Ramdor, damals noch Lilo Berndl, hat einen Ausweis, den Alex sich besorgt hatte von einem bulgarischen Studenten, der öfter zu den Feiern hier kommt, Nikolai Nikolaev Hamasaspian, ein Bulgare. Der hat ihm den Pass gegeben, um eben als Bulgare, er sprach ja perfekt Russisch, oder jedenfalls als Russe fliehen zu können. Die Lilo hat den Pass bearbeitet, hat das Passbild ausgetauscht, hat den Stempel ergänzt und so weiter. Und sie hat überhaupt die illegale Arbeit von Alex unterstützt. Sie hat ihm auch Geld gegeben für Papier und Briefmarken. Und sie hat Flugblätter in der Wohnung versteckt. Also jetzt ist er auf Flucht in den Bergen. Er kommt in einen schweren Schneesturm, muss umkehren. Im Schloss Elmau will er bei Bekannten unterkommen. Das wurde abgelehnt, die Polizei wurde gerufen, 2 Landgendarmen kommen, kontrollieren ihn, lassen ihn aber laufen wegen dieses russischen Ausweises. Er ging nach Kochel. Um dahin zu kommen, ist er die ganze Nacht marschiert, aber wegen des Sturms kam er nicht weiter. Er fährt mit der Isartalbahn nach München. Mit der Trambahn fährt er zum Kurfürstenplatz, dort wohnt eine frühere Freundin am Schönerer Platz. Da überrascht ihn der Fliegeralarm. Er begibt sich in den Luftschutzkeller. Ein Mann in Eisenbahneruniform und andere überwältigen ihn und übergeben ihn der Polizei. Er sagt dann: Ich gestehe ganz offen, dass Hans Scholl und ich die Rädelsführer waren. Es gab die Idee, diese Familie oder die Frau, die er eigentlich um Hilfe aufgesucht hatte, nach dem Krieg anzuzeigen. Aber die Familie Schmorell hat darauf ganz bewusst verzichtet. Alex versucht ganz besonders, den Professor Hube zu entlasten und nimmt alles auf sich. Am 1. März heißt es da, Frage, wollen Sie nun endlich darüber genaue Angaben machen, wer die einzelnen staatsfeindlichen Flugblätter verfasst, abgeändert bzw. vertrieben hat? Antwort: Alex schildert, dass Huber in seinem Flugblattentwurf davon sprach, dass unsere herrliche Wehrmacht gerettet werden müsste. Das haben wir schon gehört. Sie fragen mich weiter, warum ich mit der nationalsozialistischen Regierungsform nicht einverstanden bin. Weil sie meinem Ideal, wie mir scheint, nicht entspricht. Sie stützt sich zu sehr auf die Macht, die sie in Händen hat. Sie duldet keine Opposition, keine Kritik. Deshalb können Fehler nicht erkannt und nicht beseitigt werden. Ich bevorzuge eine autoritäre Staatsform. Nur muss das Volk in seinem Oberhaupt nicht nur den politischen Führer sehen, sondern vielmehr seinen Vater, Vertreter, Beschützer. Markus Schmorell, der Sohn des Halbbruders Erich Schmorell, des Halbbruders von Alex, hat in der Süddeutschen vom 3. Dezember 2010 ein Interview gegeben mit einer Journalistin namens Anne Göbel. Da heißt es, von Alexander Schmorell stammt eine entscheidende Passage im zweiten Flugblatt vom Frühsommer 1942. Jene Stelle, die als einziges öffentliches Dokument des deutschen Widerstands den Mord an Juden in aller Schärfe verurteilt, als das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen und das tatenlose Zusehen anprangert. Sein Onkel Alexander blieb für ihn eine präsente und doch ferne Figur, obwohl er im selben Haus in der Menterschweige aufwuchs und als Bub auf dem nahen Schmorellplatz Fußball spielte. Viel gesprochen wurde über die Schmerzen des Traumas nicht, aber der Alexander war immer da, sagt Markus Schmorell. Und über die Zeit nach den Hinrichtungen sagt er, so eng die Freundschaft der Studenten der Weißen Rose war, so fragil war das Verhältnis der Familien danach. Durch Inge Eichers frühes Buch über die Weiße Rose 1955 und die Verhaftung von Hans und Sophie am 18. Februar war Inge zum Mittelpunkt der Hinterbliebenen geworden. Sie war ja auch Sprecherin. Die anderen, auch Alex, gerieten in den Hintergrund. Also 1983 hat Inge Eicher meine Frau und mich eingeladen zu den Protesten gegen Pershing II auf die Schwäbische Alb zu fahren. Es war ein wunderschöner Tag. Wir sind um 5 Uhr aufgebrochen und haben dann mit Inge Eicher und mit Ottel Eicher und Fritz Hartnagel und seiner Frau Elisabeth Hartnagel. Fritz Hartnagel war einst der Verlobte von Sophie. Er war Berufssoldat. Und das gab natürlich viel Gesprächsstoff zwischen den beiden, weil sie gesagt hat, du bist gezwungen zu lügen. Denn du bist auf den Hitler vereidigt und bist ja gar nicht für den Krieg, obwohl du Soldat bist. Und das ging über lange Zeit. Und er war nicht da, als sie hingerichtet wurde, aber er ist der Familie nahe geblieben. Und so konnte es auch sein, dass er die ältere Schwester, die mittlere Schwester, die Elisabeth, dann heiratet. Und wir waren auf der Schwäbischen Alb Hand in Hand. Und das war ein schönes gefühlt, 83, da lief der Film ja schon. Und die Schwierigkeiten, die ich hatte mit diesem Projekt, bestanden darin, dass die Christlich-Soziale Union sehr an dieser Lesart hing, dass das ein Fanal sei. Und die Geschwister Scholl eben Märtyrer. Und deswegen haben sie das Projekt torpediert. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, dass mich viele Menschen aus der CSU später um Entschuldigung gebeten haben. Also ich will jetzt käme sozusagen die Geschichte des Nachspanns, das erspare ich Ihnen. Es ist auch zu sehr meine eigene Sache, die ich da beschreibe. Aber ich freue mich heute daran, dass das, was nachher aufgrund des Films passiert ist, nämlich die Annullierung der Urteile. Ich habe in dem Nachspann, in dem ersten, den ich dann korrigiert habe, gesagt, dass die Urteile noch immer gelten. Ich habe mir dann besonders von Hans-Jochen Vogel sagen lassen, wie das wirklich war, nämlich, dass die Urteile durch die Kontrollgesetze der Alliierten und lokale Bestimmungen aufgehoben waren. Aber siehe da, 1998, also doch viele Jahre nach dem Geschehen und auch noch viele Jahre nach meinem Film, gab es ein Gesetz, das die Urteile auch der Sondergerichte und selbstverständlich auch des Volksgerichtshofes aufhebt. Die Kontrollgesetze der Alliierten konnten nur einen Gesetzesauftrag geben, aber sie haben das Gesetz nicht gemacht. Das mussten dann die Länderregierungen machen. Und Bayern steht gut da, weil die Gerichte des Volksgerichtshofs, die Urteile des Volksgerichtshofs, wurden in Bayern aufgehoben, in anderen eben erst sehr spät, 98. Und das Jahr 85 ist für uns ein Schicksalsjahr gewesen, für die, die diesen Film gemacht haben, weil der Bundestag, der Deutsche Bundestag, hat eine Erklärung abgegeben, dass der Volksgerichtshof von Anfang an kein Gericht war, sondern ein Terrorinstrument in einer juristischen Hülle. Und vielleicht noch die Kleinigkeit, dass der Justizminister Engelhardt gesagt hat, dass wir können kein Gesetz machen, weil nur der Gesetzgeber konnte diese Urteile wirklich aufheben. Das war ja auch nur eine Erklärung des Bundestags. Und Engelhardt hat gesagt, das brauchen wir nicht und das können wir nicht, denn wir müssten ja auch die Freisprüche aufheben. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, weil der Volksgerichtshof hatte überhaupt kein Recht, irgendjemanden freizusprechen. Und der Bundestag hat dann im Januar 85 diese Erklärung abgegeben. Und seitdem gibt es keinen Volksgerichtshof mehr. Aber das ist jetzt das Allerletzte, was ich Ihnen noch verrate. Der Justizminister Engelhardt hat ein paar Jahre später auch wieder eine Erklärung abgegeben. Es war die Zeit der Erklärungen. Nämlich, dass er zu seiner Überraschung noch drei gültige Urteile des Volksgerichtshofs entdeckt hat im Strafregister und die werde er jetzt tilgen und noch über 300 gültige Urteile der Sondergerichte. Also die wurden leider nicht alle getilgt. Das hat Gründe der Rechtsprechung damals, aber jedenfalls, ich bin froh, dass ich diese Geschichte der Weißen Rose erzählen konnte und dass wir etwas erreicht haben, was wir uns gar nicht vorgenommen haben und niemals vorgenommen hätten, nämlich dass die Urteile des Volksgerichtshofs keine Gültigkeit mehr haben. Dankeschön.